Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Viele Sorgen rund um den Präsenzunterricht in Zeiten von Corona sind aus Sicht von zahlreichen Klinikärzten unbegründet. Sie appellieren, den Unterricht in den Klassen möglichst lange aufrechtzuerhalten. Das ist ein Thema bei uns. Außerdem, gibt es inzwischen mehr feste Stellen für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler? Die Bildungsgewerkschaft GEW hat dazu eine Bilanz vorgestellt und die schauen wir uns in der nächsten halben Stunde auch mal an. Zu all dem begrüßt Sie hier Regina Brinkmann. Hallo. Seit etwa einer halben Stunde sitzen sie zusammen, per Videoschalte, versteht sich, Bundeskanzlerin Merkel und die Länderchefinnen und Chefs, mit dem Ziel, möglichst gemeinsame Corona-Regeln für die kommenden Wochen auf den Weg zu bringen. Und dabei geht es wie immer auch um die Schulen. Der vorgezogene Beginn der Weihnachtsferien werden in der Runde ein Thema sein, ebenso wie die Frage, unter welchen Bedingungen Präsenzunterricht weiter möglich sein soll. Da hatten die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten ja schon gestern signalisiert, dass sie nur im Notfall auf digitale Unterrichtsformen ausweichen wollten. In eine ähnliche Richtung geht auch der Appell von mehr als 100 Direktoren und Direktorinnen von Kinderkliniken. Thomas Kempe berichtet.
Grundlage für den Appell ist die neue Auswertung von Daten von etwa 116.000 Kindern und Jugendlichen. Diese waren zwischen Mai und 18. November in deutschen Kinderkliniken stationär aufgenommen worden und wurden dabei auch auf das neue Coronavirus untersucht, erklärt der ärztliche Direktor der Kinderklinik Passau, Matthias Keller.
Wir testen an den deutschen Kinderkliniken zum Großteil routinemäßig alle Kinder, die in die Kliniken aufgenommen werden. Dass wir hier eine Stichprobe haben, wo wir feststellen, dass wir keine Untertestung oder keine wesentliche Untertestung von Kindern haben.
Das heißt, es wurde ein sehr breiter Querschnitt getestet, Kinder und Jugendliche mit Covid-19-Symptomen und solche ohne. 0,53% der Routinetests fielen dabei positiv aus. Die Kinderärztinnen und Ärzte schlussfolgern, dass es keine besonders hohe Dunkelziffer von unerkannten Corona-infizierten Kindern gibt, wie in der Vergangenheit immer wieder befürchtet. Die Corona-Entwicklung bei Schulkindern entspricht der in der Bevölkerung allgemein. Johannes Hübner ist Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie.
Alles deutet darauf hin, dass die Infektionsraten in den Schulen die Prävalenz von Covid in der Umgebung widerspiegeln. Wenn natürlich die Zahlen in der Bevölkerung, in der Allgemeinbevölkerung ansteigen, dann schwappt das auch in die Schulen über und wir sehen das auch in den Schulen.
Besondere Hotspots seien Schulen dabei nicht und Kinder auch nicht in besonderem Maße an der Verbreitung von Corona beteiligt.
Der Konsens ist wirklich, dass Kinder nicht und Schulen nicht der Hauptfaktor für die Übertragung von Covid-19 sind.
Auch wenn es sich bei den analysierten Daten nicht um eine Studie im herkömmlichen Sinne handelt, unterstützen sie nach Ansicht der Kinderärztinnen und Kinderärzte doch stark die bisherige Annahme, dass die Ansteckungsgefahr in Schulen eher über- als unterschätzt wird. Von 600 infizierten Kindern in der Untersuchung hätten sich lediglich 8 in der Schule angesteckt, der Rest zu Hause, in der Familie oder im Freundeskreis. Im Umkehrschluss heißt das allerdings, Schulen können also nur offen bleiben, wenn die Corona-Zahlen um sie herum nicht so stark steigen.
Ich glaube, das ist ein wichtiges Anliegen. Wenn wir einen Schulbetrieb für die Kinder ermöglichen wollen, dann liegt es an uns Erwachsenen und allen natürlich, unseren Beitrag zu leisten. Und der heißt in der momentanen Situation einfach auch die Kontaktreduktion.
Dies gelte auch für die Kinder außerhalb der Schule. Darauf weisen die Expertinnen und Experten immer wieder hin. Bei Einhaltung der AHL-Regeln und begleitenden Maßnahmen wie entzerrten Pausen oder Schulanfangszeiten folgern sie aber, dass man am Präsenzunterricht auch den Winter durch festhalten sollte. Auch vor dem Hintergrund, dass bei erneuten Schulschließungen mit hohen sozialen Kosten zu rechnen sei.
Und wir bleiben noch einen Moment beim Thema Präsenzunterricht und blicken nach Italien. Dort ist nämlich die Entscheidung für bzw. gegen Präsenzunterricht schon längst gefallen und das sorgt für Unmut. Denn in Regionen und Städten mit hohen Infektionszahlen dürfen nur noch die Jüngsten in die Schule gehen. Die Älteren müssen den Unterricht online verfolgen. Doch Eltern, Lehrer und vor allem Schüler wollen ein Ende des Fernunterrichts. Vor allem die 12-jährige Anita aus Turin sorgt mit ihrer Protestbewegung Schools for Future für Aufmerksamkeit. Seit Anfang November sitzt sie vor ihrer geschlossenen Schule und nimmt unter freiem Himmel mit ihrem Tablet am Online-Unterricht teil. Elisabeth Pongratz stellt sie vor.
Ich will nicht berühmt werden, ich möchte einfach wieder zur Schule gehen. Anita sitzt auf ihrem pinkfarbenen Klappstuhl. Auf dem kleinen Tisch davor hat sie ihr Tablet aufgebaut. Doch Anita mag nicht mehr, ihr fehlt der Unterricht vor Ort. wie vielen anderen, die sich der Bewegung Schools for Future angeschlossen haben und die für eine Wiedereröffnung in Sicherheit protestieren. Also mit mehr Sicherheit in den öffentlichen Verkehrsmitteln, mehr Sicherheit auf der Straße, mit mehr Regeln und einer besseren Einhaltung der Regeln. Vielleicht mit unterschiedlichem Beginn und Ende des Unterrichts der einzelnen Klassen und mehr Platz in den Räumen. Doch wir wollen die Wiedereröffnung. In Italien hat die Zeit ohne Schule länger gedauert als anderswo. Als erstes Land wurde es heftig von der Corona-Pandemie getroffen. Es folgte ein wochenlanger Lockdown. Anfang Juni hätte es wieder losgehen können, doch dann kamen die langen Ferien, sodass die meisten Kinder erst wieder Mitte September in ihre Klassen zurückkehrten. Als die Corona-Infektionen erneut zunahmen, mussten nach und nach die älteren Schüler Online-Unterricht machen. Mancherorts wurden Schulen ganz geschlossen. Bildungsministerin Lucia Azzolina betont, dass die Hygiene- und Abstandsregeln an den Schulen streng seien. Auch sei dort das Ansteckungsrisiko nicht höher. Aber an dem Verbot des Präsenzunterrichts für ältere Schüler kann auch sie nicht rütteln, wie sie in italienischen Medien erzählt. Leider ist dies ein Land, in dem der Bildungsminister nicht entscheiden kann, wann eine Schule geöffnet oder geschlossen wird. Ich mache nichts anderes, als den Telefonhörer zu heben und, mit dem höchsten Respekt für die Institutionen, mit allen zu reden, damit nicht noch mehr Schulen geschlossen werden. Der Präsident der Region entscheidet, genauso wie die Regierung in Rom, wenn sie das Land in Risikozonen einteilt. Ein Großteil ist inzwischen rot. Hier dürfen nur Kinder bis zur 5. Klasse vor Ort unterrichtet werden. In den Unmut über die Schließungen mischt sich vielerorts die Kritik an dem Schulsystem an sich. In der Hauptstadt Rom, vor dem Parlament, simulieren Schüler im Freien eine Unterrichtsstunde für die Abgeordneten. Mit großem Abstand sitzen sie da, tragen die Fotos der Parlamentarier als Gesichtsmasken. Salvini ist ebenso da wie die Bildungsministerin oder Wirtschaftsminister Gualtieri. Dahinter verbirgt sich Emilio, 18 Jahre alt. Seit Jahrzehnten ist die italienische Schule Opfer von Kürzungen und wir fordern mehr Geld für die Schule. Vieles liege in den öffentlichen Schulen im Argen, ergänzt Luca. Sicherlich die Gebäude, die überfüllten Klassen, der Lehrermangel, das sind die heiklen Fragen. Und dann die Umwelt. Es werde nicht in die Nachhaltigkeit der Gebäude investiert, dies sei aber wichtig. Die jungen Menschen wollen, dass die europäischen Corona-Hilfen aus dem Programm Next Generation EU auch in die öffentliche Bildung Italiens fließen. Möglicherweise wird ihnen momentan mehr zugehört. Anita aus Turin jedenfalls glaubt, so erzählt sie in italienischen Medien, dass das Bewusstsein für die Schule etwas zugenommen habe. Ja, ich glaube schon. Aber nicht nur unter den Schülern, auch bei den etwas erwachseneren Leuten.
Corona, auch in dieser Sendung wieder mal ein Thema. Die Pandemie hat unser Leben seit Monaten im Griff und zwingt auch die Politik immer wieder umzusteuern. Sind die Entscheidungen jetzt zu lasch oder zu streng? Darüber wird viel gestritten und immer öfter müssen sich Gerichte damit befassen. Manche übereilt getroffene Regelungen haben sie dann auch gekippt, was ja zeigt, dass der Rechtsstaat in Deutschland läuft. In Schleswig-Holstein soll ein Projekt Schüler und Schülerinnen ganz praktisch den Rechtsstaat näher bringen. Richter und Staatsanwälte werden dafür in die Klassenräume geschickt. Und wie das funktioniert, das hat sich unser Landeskorrespondent Johannes Kulms für uns mal angeschaut.
Im Gericht trägt Jan-Henrik Schwitters schwarze Robe, weißes Hemd und Krawatte. Doch an diesem Vormittag ist der 50-Jährige in keiner Verhandlung, sondern zu Besuch bei der Klasse 10C3 des Sophie-Scholl-Gymnasiums in Itzehoe. Schwitters trägt Jeans und hellbraune Lederturnschuhe und will erstmal die Distanz zu den Jugendlichen abbauen.
Wollen wir uns vielleicht duzen oder meinen, dass ich sie duze? Ich komme mir nur etwas komisch vor, wenn ich sie jetzt alle immer so förmlich sitze. So.
Als Staatsanwalt ist Jan-Henrik Schwitters zuständig für die Themen Mord und Totschlag. Doch die Jugendlichen wollen in dieser Doppelstunde vor allem über ein Thema sprechen: die Corona-Maßnahmen der Politik. Eine Schülerin möchte von ihm wissen, wie schwer es für Staat und Gesetzgebung sei,
während dieser Krise eine angemessene Balance von Freiheit und Sicherheit herzustellen?
Super Frage. Es ist eine ganz große Herausforderung.
Jeder Mensch kann in Deutschland vor Gericht ziehen, wenn er mit einer Entscheidung der Politik nicht einverstanden ist, betont der Staatsanwalt. Genau diese Botschaft will auch das Projekt Recht, Staat, Bildung vermitteln, das vom schleswig-holsteinischen Justizministerium mit dem Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein entwickelt wurde. Der Unterricht soll keine Rechtskundelektion sein, sondern das Bewusstsein für den Rechtsstaat stärken und letztendlich ausloten, wie wir in der Gesellschaft mit unterschiedlichen Meinungen umgehen. Als die Idee zu diesem Projekt vor mehr als anderthalb Jahren entstand, konnte niemand ahnen, wie viel Diskussionsstoff dafür die vielen Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern bieten.
Also welches Grundrecht ist Ihrer Meinung nach im Moment eben auch am meisten eingeschränkt? Also wo gibt es die stärksten Einschränkungen?
Diese Frage würde wohl jeder anders beantworten, sagt Schwitters. Ein Itzehoer Kaffeebesitzer würde womöglich auf Artikel 14 des Grundgesetzes verweisen.
Grundrecht Eigentum. Ich kann nicht Geld verdienen. Das ist für mich das Grundrecht, das am meisten betroffen ist.
Während Journalisten womöglich eher das Recht auf Meinungsfreiheit hochhielten, ärgerten sich viele Jugendliche wohl vor allem über die Versammlungseinschränkungen. Zum Beispiel jene, die für Fridays for Future auf die Straße gehen.
Also ich wollte nur sagen, in der Kombination von allen Grundrechtseingriffen wird schon eine dicke Sache draus. Und trotzdem ist es, oder frage ich euch, ist es doch richtig oder nicht? Ihr dürft ja eure Meinung sagen, wir können ja diskutieren.
Man muss eben aufpassen, dass man nachher den Punkt, wo eben Lockerungen möglich sind, auch nicht zu frühzeitig, aber dass man den Punkt vielleicht nicht verpasst oder so und so noch mehr Unmut auch irgendwie schürt in der Bevölkerung vielleicht.
Ja.
Also ich finde, manche Maßnahmen sind echt nötig, aber andere, wie zum Beispiel das Nagelstudio schließen müssen, damit Friseure aufbleiben, das ist halt unverständlich. Mhm.
Es gäbe eben nie die eine richtige Lösung, hält Jan-Henrik Schwitters dagegen.
Also wer das behauptet, dem sollte man grundsätzlich misstrauen, wenn jemand sagt, ich habe die Wahrheit gefunden.
Lehrerin Juliane Schaar unterrichtet die Klasse im Fach Wirtschaft und Politik. Doch in dieser Doppelstunde hält sie sich komplett raus.
Die Schüler haben mir im Pausengespräch auch gesagt, dass sie kaum sich wagen, Fragen zu stellen, weil sie so interessiert zuhören. Also ich bin sehr zufrieden, das hätte ich im normalen Unterricht ja niemals bieten können.
Die 15-jährige Jaike versucht, die Entwicklung rund um die Corona-Maßnahmen im Blick zu behalten. Und freut sich darüber, dass heute ein Staatsanwalt zur Diskussion da ist.
Es interessiert mich halt, weil es mich auch angeht. Weil was beschlossen wird, ist ja zum Beispiel mein Alltag jetzt mit halt die Masken, die wir jetzt tragen müssen oder halt solche Sachen halt.
Peter fand die Doppelstunde dagegen etwas langweilig. Der 14-Jährige interessiert sich vor allem für Umweltschutz und Frauenrechte. Dass aber RichterInnen und StaatsanwältInnen in die Schule kommen und von ihrer Arbeit erzählen, findet er grundsätzlich gut.
Ja, finde ich schon eigentlich mal irgendwie auch spannend, das so ein bisschen zu kennenzulernen, was die machen und was deren Meinung dazu ist. Das erfährt man ja sonst normalerweise nicht so.
Am Ende stellen die Jugendlichen dem Staatsanwalt dann doch noch ein paar Fragen zu Mord und Totschlag. Wie er denn mit dem ganzen psychologischen Stress umgehe und ob er schon mal bedroht worden sei, wollen sie von Jan-Henrik Schwitters wissen. Er kann sie beruhigen, fühlt sich sowohl im Gerichtssaal als auch draußen sicher und gibt den Jugendlichen dann noch einen Rat. Bitte nicht betrunken Auto fahren. Und erinnert dabei an Artikel 2 des Grundgesetzes. Sinngemäß:
Ihr dürft alles tun, der Staat darf euch da nicht in die Quere kommen, was nicht verboten ist.
Ja, manchmal mit ganz persönlichen Tipps und Tricks versucht Staatsanwalt Jan-Henrik Schwitters Schülerinnen und Schülern den Rechtsstaat näher zu bringen. Ja, vom Thema Schule jetzt in den Hochschul- bzw. Forschungsbereich mit der Frage, wie können oder sollen Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft besser werden? Dazu hatte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft einen Forderungskatalog aufgelegt, das sogenannte Templiner Manifest. 10 Jahre danach stellt die GEW das bislang Erreichte bei einer Jubiläumstagung auf den Prüfstand und verkündet neue Aktionen und Schritte. Christiane Habermals mit den Einzelheiten.
Ziel der Studie war es, herauszufinden, inwieweit sich die politischen Interventionen wie das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, die Exzellenzinitiative, aber auch das Tenure-Track-Programm, mit dem 1000 zusätzliche Juniorprofessuren mit Option auf Dauerstellen geschaffen wurden, tatsächlich auf die Arbeitsverhältnisse an den Hochschulen ausgewirkt haben. Das Ergebnis ist vielschichtig, denn in der untersuchten Zeit zwischen 2005 und 2018 ist das Hochschulsystem insgesamt stark expandiert. Nicht nur die Studierendenzahlen, auch die Mittel, die in die Wissenschaftssysteme geflossen sind, sind rasant gestiegen, ebenso das Personal. Die Hochschulen haben diese zusätzlichen Ressourcen aber ganz unterschiedlich eingesetzt, so Studienleiter Roland Bloch von der Universität Halle-Wittenberg. Einige haben damit die Zahl unbefristeter Stellen erhöht, andere nicht. Da aber durch die zusätzlichen Mittel, etwa durch die Exzellenzinitiative, insgesamt viel mehr befristete Stellen geschaffen wurden, ein Zuwachs von 58% an Hochschulen gegenüber 6% mehr Professorinnen und Professoren, hat sich am Verhältnis insgesamt wenig verändert. Befürchtungen, dass durch die Exzellenzinitiative durch vermehrte Drittmittelprojekte die Zahl unbefristeter Stellen noch steigen würde, haben sich nicht erfüllt.
Die wissenschaftlichen Mitarbeiterstellen, Die sind natürlich auch gewachsen durch die Exzellenzinitiative, aber sie haben nicht zu einem überproportionalen Wachstum an diesen Universitäten geführt. Es ist quasi gleich geblieben, der Anteil der wissenschaftlichen Mitarbeiter, egal ob mit oder ohne Exzellenzinitiative.
Insgesamt sinkt der Anteil der Professorinnen und Professoren durch die Maßnahmen immerhin langsamer als zuvor, stellten die Studienautoren fest. Der Qualitätspakt Lehre hat nicht zu einem besseren Betreuungsverhältnis für Studierende geführt. Jedoch sei der Anteil an Professorinnen gestiegen. Allerdings ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau. Noch immer ist nur jede vierte Professur mit einer Frau besetzt. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz von 2016 hat ebenfalls nicht zu mehr unbefristeten Stellen geführt, sondern lediglich dazu, dass die Vertragslaufzeiten von durchschnittlich 24 auf 28 Monate erhöht wurden. So Anne Krüger von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und Co-Autorin der Studie.
Aber auch hier kann man sehen, dass kaum die Möglichkeiten des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes von 6+6 beziehungsweise 6+9 Jahren ausgeschöpft werden. Stattdessen setzt man auf Vertragsverlängerungsoptionen, die aber eben halt nur Optionen sind.
Ob das Tenure-Track-Programm auch langfristig zu mehr Dauerstellen an den Hochschulen führt, das zu beurteilen, sei den Experten zufolge noch zu früh. Die Auswertung der Personalkonzepte, die die Hochschulen im Zusammenhang mit dem Programm vorlegen mussten, hätten allerdings ergeben, dass das Ziel, mehr Dauerstellen zu schaffen, zwar oft thematisiert, aber nur selten auch konzeptuell verankert wurde. Das Thema prekäre Beschäftigungsverhältnisse bleibe also auf der Agenda, so das Fazit der GEW. In einer Online-Petition fordert die Gewerkschaft eine Erhöhung des Anteils der Dauerstellen jenseits der Professur von derzeit 18% auf 50% und eine deutliche Anhebung der Grundsicherung der Hochschulen durch die Länder. Wegen der Corona-Krise, in der nicht geforscht werden konnte, müssten zudem sämtliche Zeitverträge um 12 Monate verlängert werden.
Das umstrittene Abtreibungsgesetz in Polen ist längst nicht mehr nur dort ein Thema. Heute beispielsweise debattiert darüber das EU-Parlament in Brüssel.
Campus und Karriere. International.
Denn seit Wochen protestieren tausende Menschen gegen das Abtreibungsurteil des polnischen Verfassungsgerichtes. Es sieht vor, dass Frauen auch dann nicht abtreiben dürfen, wenn der Fötus schwer oder unheilbar erkrankt ist. Inzwischen hat der Protest auch die Hochschulen des Landes erreicht. Studierende und Hochschulvertreter werden von Seiten der Regierung massiv unter Druck gesetzt, wenn sie an Demonstrationen teilnehmen oder offen damit sympathisieren. Justyna Bronska hat sich unter Studierenden umgehört.
Mit einem schwarzen Buntstift schreibt Lidia Hutniczak auf einem Karton »My Body, My Choice«. Mit diesem Transparent will die Studentin zusammen mit ihren Freunden am Samstag wieder auf die Demo gehen. Lidias Eltern wollen nicht, dass sie daran teilnimmt. Sie sind gegen die Proteste, genauso wie die Eltern ihrer Freunde.
Ich und meine Freunde, wir haben alle dieses Gefühl, dass wir gegen unsere Elterngeneration jetzt auf der Straße auftreten. Sehr viele von meinen Freunden haben Probleme in der Familie. Viele streiten, manche mussten von zu Hause sogar ausziehen.
Die meisten ihrer Freunde gehen trotzdem mit demonstrieren, sagt die Studentin aus Krakau. Sie glauben nämlich nicht, dass ein verschärftes Gesetz die Frauen von der Abtreibung abhalten würde.
Die Abtreibungen werden sowieso gemacht, die werden nur illegal gemacht oder im Ausland. Und das wollen wir nicht. Wir wollen die Abtreibung ganz normal im Krankenhaus machen.
Und so sagen wir immer lauter, dass wir sind damit nicht einverstanden und wir wollen frei sein.
Sagt Daria, die Studentin aus Breslau. Ihren Nachnamen will sie nicht im Radio hören. Die Proteste begannen mit dem Abtreibungsverbot. Jetzt wollen die Demonstranten mehr. Sie fordern den Rücktritt der Regierung und die Trennung zwischen Staat und Kirche. Die Regierende der PiS-Partei steht der katholischen Kirche nah. Zu nah finden die Studentin Daria und ihre Mitdemonstranten.
Die Kirche soll unpolitisch sein. Also in Polen ist das so, dass die Kirche einen großen Einfluss auf der Politik hat. Und deswegen protestieren wir auch gegen die Kirche. Aber es geht nicht um die Glaube, sondern um eine Institution, also Kirche als eine Institution.
Auch einige Dozenten und Dozentinnen von Daria befürworten die Proteste. Das weiß sie, weil sie sich auch manchmal darüber während der Online-Vorlesungen unterhalten. Die Demos sind auf ihrer zurzeit digitalen Uni sehr präsent, erzählt die 21-jährige Studentin und nennt ein Beispiel. Das Symbol dieser Proteste sei ein roter Blitz.
Eine Professorin hat auch bemerkt, dass meine Freundin dem Symbol auf dem Profilbild hat. Und sie hat gesagt, dass sie auch protestiert und sie war stolz darauf.
An manchen Hochschulen hat die Hochschulleitung die Studierenden bei den Protesten unterstützt. So haben zum Beispiel einige Rektoren den Tag des Generalstreiks als vorlesungsfreie Zeit ausgerufen. Auch an der Uni Breslau, an der Daria studiert, hatten die Studierenden den Tag frei.
Und auf der Seite der Uni wurden die Tipps, wie man während des Streiks vorgehen soll, veröffentlicht. Und es würden auch Telefonnummer für einen Rechtsanwaltsstaat, die uns helfen können, aufgelistet. Und das war sehr hilfreich. Und vielleicht waren nicht alle Professoren mit uns einverstanden, aber sie waren sehr verständnisvoll.
Alles andere als verständnisvoll zeigte sich der Bildungs- und Wissenschaftsminister Przemysław Czarnek. Er drohte Hochschulen, die den Studierenden die Teilnahme an Protesten ermöglichen, Forschungsgelder zu streichen. Und
der Minister Czarnek, er hat auch gesagt, dass die Lehrer die Listen vor Schülern machen sollen, die in der Protesten teilgenommen haben. Das ist was Unglaubliches. Wie kann man sowas machen?
Die Stimmung in Polen ist aufgeheizt. Die polnische Gesellschaft ist ohnehin schon tief gespalten. Die Proteste polarisieren sie noch mehr. Nicht nur mit den Eltern fällt es der Studentin Lydia schwer, über die Proteste zu sprechen. Sachlich unterhalten über Politik, wenn man nicht die gleiche Meinung hat, das ist kaum mehr möglich, bedauert Lydia. Sie fühlt sich immer angegriffen. Die 26-Jährige setzt ihre Brille ab und erzählt, was ihr kürzlich ein ehemaliger Schulfreund auf Facebook geschrieben hat.
Er hat gesehen, dass ich da Fotos gepostet habe und er hat direkt gesagt, ich verstehe nicht, was du willst die armen Kinder umbringen und so weiter. Und man konnte einfach nicht diskutieren, das ging nicht.
Diskutieren will Lydia nicht mehr. Das führe nur zum Streit. Die Studentin zeigt sich aber zuversichtlich, dass die Regierung nachgibt und zurücktritt. Auch Daria gibt nicht auf, denn wie sie sagt,
wir wollen nur das, dass die Politiker vielleicht uns hören, unsere Stimme, weil wir ein demokratisches Land sind.
Black Beauty Fans wird es freuen. Es gibt eine Neuverfilmung. Die und andere Filme sind gleich Thema bei Corso Kunst und Pop. Am Mikrofon von Campus und Karriere war Regina Brinkmann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag.